Als der Pädagoge und Bürgerrechtler Booker T. Washington Präsident des Tuskegee Instituts in Alabama war, sah ihn einmal eine Frau die Straße entlang gehen. Sie erkannte ihn nicht und schrie, »Hey du, komm her und hack mir das Holz!« Washington ging fröhlich auf den Hof, zog sich die Jacke aus, hackte das Holz, trug es ins Haus und ging wieder. Dabei erkannte ihn ein Dienstmädchen und teilte ihrer Herrin ihre Entdeckung mit. Die Frau war furchtbar erschrocken über das, was sie getan hatte. Sie ging hin, um sich bei ihm zu entschuldigen. »Das ist vollkommen in Ordnung«, erwiderte der große Schwarze. »Ich tue meinen Freunden gerne einen Gefallen.« Die Frau hatte eine Lektion gelernt. Eine Lektion, die sie nie mehr vergessen sollte. Und schließlich wurde sie mit ihrem Reichtum eine der finanziellen Stützen des Colleges. Jesus sagte in Matthäus 5, Vers 5, »Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen.« Petrus schreibt in 1. Petrus 3, Vers 4 über den unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, »Das ist köstlich vor Gott.« Und aus Galater 5 wissen wir, die Frucht des Geistes ist Sanftmut. Gemeinsam beschäftigen wir uns momentan damit, wie wir diese Frucht des Geistes in unserer Gemeinde entwickeln können, damit wir für die Welt um uns herum ein anziehender und attraktiver Ort werden. Wie wir immer wieder festgestellt haben, geht es um die Frucht des Geistes und nicht um Früchte des Geistes. Es gibt nur eine Frucht mit 9 miteinander verbundenen Aspekten, die nicht voneinander getrennt werden können. Unsere Aufgabe als Himmelsbürger ist es, diese Frucht zu bringen. Um das hinzubekommen, ist es unsere Aufgabe, mit Jesus verbunden zu bleiben. Und deshalb hat er in Johannes 15, Vers 5 gesagt, »Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun.« Nur wenn wir mit ihm verbunden bleiben und ein Leben am Weinstock führen, bringen wir Frucht. Heute werden wir uns auf den 8. Aspekt der Frucht des Geistes konzentrieren, die Sanftmut. Aber vorher lese ich nochmal Paulus' Worte aus Galater 5, Vers 22 bis 23. Dort schreibt er, »Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht.« Wie wir es in dieser Reihe immer und immer wieder getan haben, müssen wir zunächst einmal versuchen, das Wort zu definieren, das in Paulus' Beschreibung der Frucht des Geistes eben dann mit Sanftmut übersetzt wird. Und das ist tatsächlich eine schwierige Aufgabe, weil wir nicht wirklich ein deutsches Wort haben, das die Essenz des biblischen Sanftmut erfasst. Und selbst das deutsche Wort Sanftmut ist ja irgendwie jetzt auch nicht so ganz verständlich, oder? Das griechische Wort, das Paulus hier verwendet, ist Brautes. Laut Wörterbuch bedeutet es so viel wie Sanftmut, Freundlichkeit oder Milde. Da haben wir nicht nur das Problem, dass wir Freundlichkeit als Aspekt der Frucht des Geistes schon mal hatten. Das größere Problem ist, dass uns keines dieser Worte wirklich das volle Wesen des griechischen Wortes wiedergibt. Vielleicht bekommen wir am ehesten ein Gefühl für das Wort, wenn wir es uns als das perfekte Gleichgewicht von Stärke und Sanftheit vorstellen. Also gewissermaßen die Sanftheit in Sanft und die Stärke in Mut, Sanftmut. Zwei Beispiele werden uns hier vielleicht ein bisschen mehr helfen als eine formale Definition. Stellt euch mal einen Wachhund vor. Also ich denke da jetzt an so einen ausgewachsenen Rottweiler oder sowas. Das sind so Tiere, denen will man nicht allein im Dunkeln begegnen, oder? Warum? Weil sie unglaublich kräftig und echt gefährlich sind. Auf Wikipedia steht über den Rottweiler, durch kräftigen Körperbau und kraftvolles Gebiss gibt er einen guten Schutzhund ab. Kräftiger Körperbau und kraftvolles Gebiss. Also wirklich stark. Das, wobei man vor einem Hund Angst hat. Also, wie gesagt, da muss man vorsichtig sein. Aber wie verhält sich so ein Rottweiler gegenüber seiner Familie, beziehungsweise seinem Herrchen. Und da heißt es, von freundlicher und friedlicher Grundstimmung, kinderliebend, ist er sehr anhänglich, gehorsam, führig und arbeitsfreudig. Also sanft. Stark, aber sanft. Oder denkt mal an ein Rennpferd. Ein Rennpferd wiegt so ungefähr 500 Kilogramm. Und trotzdem lässt es sich von einem Jockey kontrollieren, der nur etwas mehr als ein Zehntel davon wiegt. In beiden Fällen ist es eine große Stärke, die vorhanden ist, die jedoch durch einen sanften Geist gemildert wird. Das ist Sanftmut. Aber Sanftmut bedeutet noch mehr. Es gibt nämlich auch einen Aspekt, der sich in unserer Beziehung zu Gott zeigt. Es ist die Geisteshaltung, in der wir seine Handlungen mit uns als gut annehmen, ohne zu widersprechen oder Widerstand zu leisten. Manchmal können wir ein besseres Gefühl für die Bedeutung eines Wortes bekommen, wenn wir uns auf sein Gegenteil konzentrieren. Im Fall von Brautest wäre das Gegenteil sowas wie Selbstbehauptung oder Eigennutz. Wer also sanftmütig ist, ist nicht auf sein eigenes Ansehen bedacht, sondern hält seine Stärke zurück, um in Sanftheit zu agieren. Das beste Beispiel für Sanftmut ist natürlich Jesus. Schaut euch Paulus Beschreibung von ihm an. Er schreibt in 2. Korinther 10, Vers 1, ich selbst aber, Paulus, ermahne euch bei der Sanftmut und Güte Christi. Jesus ist sanftmütig und gütig. Und in Matthäus 11, Vers 28 bis 30 sehen wir das in Jesu eigenen Worten bestätigt. Er sagt dort, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ohne Zweifel ist Jesus das beste Beispiel für das perfekte Gleichgewicht zwischen Stärke und Sanftheit. Nicht umsonst wird er als Löwe von Juda und gleichzeitig als geopfertes Lamm beschrieben. Er verkörpert die Stärke des Löwen und die Sanftheit eines Lammes. Obwohl er voll und ganz Gott ist und seine göttliche Macht jederzeit hätte einsetzen können, entschied er sich während seines Dienstes hier auf der Erde dafür, diese Macht unter Kontrolle zu halten und andere mit Sanftheit zu behandeln. Das wird deutlich, wenn wir uns ansehen, wie Jesus mit anderen Menschen umging. Und da kommen mir ganz viele Beispiele in den Sinn. Ich nenne euch einfach mal 3 Stück. Denkt beispielsweise an die Frau am Jakobsbrunnen in Johannes 4. Obwohl diese Frau mit einem Mann zusammenlebte, mit dem sie nicht verheiratet war und wohl vorher auch schon einige hatte, ging Jesus sanft mit ihr um, als er ihr offenbarte, dass er der Messias ist. Oder die Frau, die in Johannes 8 beim Ehebruch ertappt wurde. Wieder ging Jesus mit dieser sündigen Frau auf sanfte Weise um, indem er sie vor dem aufgebrachten Mob beschützte, bevor er ihr sagte, was sie falsch macht. Und in Lukas 19 lesen wir, wie Jesus sanft mit einem sündigen Zöllner namens Zachäus umging, indem er in sein Haus ging und mit ihm und seinen Freunden eine Mahlzeit teilte, obwohl er ein Sünder war. In jedem dieser Fälle zögerte Jesus nicht, die Menschen mit ihrer Sünde zu konfrontieren, aber er tat es mit Sanftmut. Obwohl er die Macht hatte, jede Person sofort für ihre Sünde zu verurteilen und seinem Zorn freien Lauf zu lassen, hielt Jesus diese Macht unter Kontrolle. Auch den anderen Aspekt der Sanftmut zeigte Jesus deutlich. Er akzeptierte voll und ganz Gottes Handeln, während er auf dieser Erde war. Er akzeptierte es als gut und fügte sich Gottes Plänen, ohne zu widersprechen oder Widerstand zu leisten. Das ist dieser Aspekt der Sanftmut Jesu, den Paulus in Philipper 2, Vers 3 bis 8 beschreibt, wo es heißt, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tod am Kreuz. Vielleicht mehr als jede andere Charaktereigenschaft war es die Sanftmut Jesu, die bei einigen seiner Anhänger ein Gefühl der Enttäuschung und Frustration hervorrief. Viele von ihnen erwarteten einen Messias, der wie ein brüllender Löwe auftreten und sein Reich mit Gewalt errichten würde. Aber stattdessen gründete Jesus sein Reich als sanftes, geopfertes Lamm. Wie gesagt, er verkörperte eben das perfekte Gleichgewicht von Stärke und Sanftheit. Aber wie sieht es mit dieser Sanftmut jetzt in unserem Umgang miteinander aus? Wie können wir diese Sanftmut entwickeln? Und wie können wir diese Sanftmut in unserem Miteinander leben? Das beginnt seltsamerweise damit, dass wir die Bibel mit Sanftmut behandeln müssen. Jakobus geht darauf ein, wie wichtig in einer Gemeinde Sanftmut im Umgang mit dem Wort Gottes ist. Er schreibt in Jakobus 1, Vers 21, darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Jakobus wendet sich hier mit dieser Anweisung an Christen. Wenn er also von der Errettung ihrer Seelen schreibt, bezieht er sich auf den gesamten Prozess der Errettung. Es gibt bei der Errettung nämlich gewissermaßen drei Aspekte: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In dem Moment, in dem wir unser Leben Jesus anvertrauten, wurden wir von der Strafe für unsere Sünden in der Vergangenheit befreit. Wir bezeichnen das als Rechtfertigung. Wir werden jetzt gerettet, wenn wir unser Leben Tag für Tag mit Jesus leben. Das nennen wir Heiligung. Und eines Tages werden wir das volle Ausmaß unserer Errettung erleben, und zwar physisch in der Gegenwart Jesu. Das ist die Verherrlichung. Jakobus scheint hier vor allem die gegenwärtige Heiligung im Sinn zu haben. Und das Mittel, mit dem wir diesen Aspekt der Errettung erfahren, ist die Annahme des Wortes Gottes in Sanftheit. Aber wie sieht das genau aus? Wie kann man denn ein Buch sanft behandeln? Oder wie kann man die Bibel mit Sanftmut behandeln? Wie soll das denn gehen? Wir tun das vor allem, indem wir konsequent demütig mit Gottes Wort umgehen. Das bedeutet, dass wir in unserem Bibelstudium immer bei der Bibel beginnen und nicht bei unseren eigenen Vorstellungen. Wenn wir das tun, dann beugen wir der Tendenz vor, die Bibel mit unseren eigenen vorgefassten Theologien oder Gedanken zu betrachten und unsere Meinung in Gottes Wort hineinzulesen. Wie bereits erwähnt, ist Sanftmut das Gegenteil von Selbstbehauptung oder Eigennutz. Wenn wir das auf das Studium der Bibel anwenden, dann bedeutet es, dass niemand von uns mit der Einstellung kommen darf, alle Antworten zu haben. Und es bedeutet, dass niemand von uns mit einem vorgefassten Plan im Kopf an die Bibel herangehen soll oder darf. Ich darf nicht vorher wissen, was ich in der Bibel lesen will. Ich muss in der Bibel lesen und das muss mein Denken beeinflussen. Ich darf nicht vorher wissen, was ich predigen will. Ich muss in der Bibel lesen und was die Bibel sagt, das soll ich predigen. Unser Ziel darf es nicht sein, unseren Standpunkt zu beweisen oder andere von unserem Standpunkt zu überzeugen. Unser Ziel muss es sein, gemeinsam herauszufinden, was Gott uns aus seinem Wort lehren will. Ich bin wirklich dankbar dafür, dass ich Mittwochabends mit einer Gruppe von jungen Leuten auf diese Art Gottes Wort mit einem sanften Geist studieren kann. Es ist eine schöne Atmosphäre, in der jeder frei ist, laut zu denken, Fragen zu stellen und seine Gedanken mitzuteilen. Und das alles ohne befürchten zu müssen, dass irgendjemand in Verlegenheit gebracht wird oder herabgesetzt wird. So soll es sein. Wir sollen gemeinsam in der Bibel lesen und was wir dort lesen, sollen wir lernen. Außerdem ist genau diese Einstellung zur Bibel einer der Hauptgründe, warum ich nicht gerne Themenpredigten halte. Obwohl es manchmal natürlich auch angebracht ist. Allerdings besteht dabei immer die Gefahr, dass ich meine eigenen vorgefassten Meinungen vertrete und dann nach Versen und Passagen suche, die ich zur Unterstützung meiner Position nehmen kann. Das ist nicht nur falsch, sondern auch gefährlich. Und deshalb werde ich mich auch in Zukunft hauptsächlich mit Textpredigten beschäftigen, bei denen eben der Abschnitt selbst unsere Lehre bestimmt. Einen Text lesen und dann predigen, was da drin steht. Nicht überlegen, was man predigen will und das in den Text reinlesen. Das ist ganz wichtig. Und genauso sollte es auch bei euch sein, wenn ihr Bibel lest und nicht Predigt vorbereitet, sondern für euch. Aber nicht nur unser Umgang mit der Bibel soll sanftmütig sein. Ganz besonders gilt das auch für unseren Umgang mit anderen Menschen. Besonders mit Sündern. Da jede Gemeinde aus sündigen Menschen besteht, müssen wir uns leider immer wieder mit offener, andauernder, unbußfertiger Sünde unter den Gläubigen der Gemeinde auseinandersetzen. Das ist etwas, das keiner von uns gerne macht. Aber es ist eben leider notwendig, wenn wir als Gemeinde Jesu treu sein wollen. Allerdings müssen wir solche Situationen immer mit einem Geist der Sanftmut angehen. Wir haben bereits gesehen, wie Jesus das getan hat. Und Paulus gibt uns weitere Anweisungen dazu. In Galater 6, Vers 1 und 2 schreibt er: Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und in Epheser 4, Vers 1 bis 3 fügt er an: So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Es gibt einige wichtige Grundsätze, die hier hervorstechen. Erstens ist das Ziel in einer solchen Situation immer die Wiederherstellung und nicht die Verurteilung. Und das ist ganz wichtig. Und es führt zu dem zweiten Ziel, das wir hier sehen, nämlich dass die Einheit innerhalb der Gemeinde erhalten bleibt. Und beide Ziele lassen sich am ehesten erreichen, wenn der Prozess mit Sanftmut gehandhabt wird. Sanftmut bedeutet gewiss nicht, dass wir die Sünde ignorieren oder sie in irgendeiner Weise verharmlosen. Zweifellos zeigen die Beispiele, die wir vorhin im Wirken Jesu betrachtet haben, dass Jesus Sünde niemals geduldet oder verschwiegen hat. Wenn wir wirklich das Beste für den anderen im Sinn haben, müssen wir die Sünde in seinem Leben ansprechen und uns damit auseinandersetzen. Aber wir dürfen diese Situation niemals mit einem Gefühl der Überlegenheit angehen. Wie der Abschnitt im Galaterbrief zeigt, kommen wir sonst selbst in Versuchung zu sündigen, insbesondere durch die Sünde des Stolzes. Wir sollen über die Sünde anderer trauern, nicht uns darüber freuen, dass wir ja besser sind. Und der dritte und letzte Grundsatz, den wir heute in diesem Bereich betrachten, befasst sich eigentlich mehr damit, wie wir mit Menschen außerhalb der Gemeinde umgehen, obwohl es auch darum geht, wie wir uns gegenseitig behandeln. In seinem Brief an Timotheus widmet sich Paulus in einem umfangreichen Abschnitt der Frage, wie sich Christen gegenüber anderen Menschen verhalten sollen. In 2. Timotheus 2, Vers 24 bis 26, da schreibt er dann: Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann, im Lehren geschickt, der Böses ertragen kann und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist, ob ihnen Gott vielleicht Buße gebe, die Wahrheit zu erkennen und wieder nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Wir sollen nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegenüber jedermann. Und ganz besonders mit den Widerspenstigen sollen wir sanftmütig umgehen, damit sie dadurch zum Glauben kommen können. Ihr wisst selbst, dass man mit Widerspenstigen nicht gerne sanftmütig umgeht, ne? Aber genau das sollen wir tun. Nur leider verstoßen wir Christen viel zu oft gegen diesen Grundsatz. Am Mittwoch haben wir im Hauskreis noch darüber gesprochen, wie abschreckend so manch ein Evangelisationsversuch sein kann. Oder was denkt ihr, was für Reaktionen ein Christ hervorruft, der in der Fußgängerzone die Passanten anbrüllt und schreit: Ihr seid alle Sünder, ihr werdet alle in der Hölle schmoren. Dabei will ich diesen Predigern nicht einmal böse Absicht unterstellen. Und ich will ihnen auch nicht unterstellen, dass sie lügen. Sie werden vermutlich durchaus gute Absichten haben und gleichzeitig auch eine wichtige Wahrheit weitergeben. Aber es hängt eben auch davon ab, wie man die Wahrheit weitergibt. Und wenn man es auf eine Art und Weise macht, die die Menschen verärgert und abschreckt, hat man dann wirklich irgendetwas gewonnen? Hat das dann irgendeinen positiven Effekt, wenn man den Leuten nur ihre Sünde an den Kopf knallt? In dem Zusammenhang muss ich an den sogenannten International Burn a Koran Day denken. Oder auf Deutsch Internationaler Koranverbrennungstag. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Im Jahr 2010 initiierte ein amerikanischer Prediger namens Terry Jones diese Veranstaltung. Sie sollte am 11. September durchgeführt werden und an ganz vielen unterschiedlichen Orten auf der Welt sollte ein Koran verbrannt werden. Seine eigene Koranverbrennung sagte Jones zwar letztlich ab, aber an anderen Orten auf der Welt wurde sie durchgeführt. Und was meint ihr, was das Resultat war? Bei gewaltsamen Protesten kamen in Afghanistan, Pakistan und Indien Menschen ums Leben. Zusätzlich natürlich zu vielen Verletzten. Und meint ihr, bei der ganzen Aktion wäre auch nur ein einziger Mensch zum Glauben gekommen? Also ich denke nicht. Ach, hier müssen wir aus dem Leben und Wirken Jesu lernen und daraus, wie er mit seinen Widersachern umging. Obwohl Jesus in seiner Lehre sehr oft direkt und eindringlich war, war er dennoch sanft. Und einen Koran zu verbrennen, ist nicht sanft. Und das sehen wir am besten in seinem Handeln am Kreuz. In Jesu Handeln am Kreuz können wir seine Sanftheit sehen, seinen Sanftmut. Obwohl Jesus die Macht hatte, Feuer vom Himmel zu rufen und alle seine Feinde zu vernichten, betete er stattdessen, dass Gott ihnen vergeben möge. Das ist zweifellos eines der größten Beispiele für Sanftmut überhaupt. Lasst wir uns das zum Vorbild nehmen, wenn wir mit denjenigen zu tun haben, die sich der Sache Jesu widersetzen. Und wie ist es mit Sanftmut in unseren gemeinsamen Gottesdiensten? Wie können wir hier untereinander Sanftmut leben? Wenn es um Sanftmut in unseren gemeinsamen Gottesdiensten geht, dann hat das natürlich etwas damit zu tun, mit welcher Einstellung wir zum Gottesdienst kommen und wie wir unsere Geschwister behandeln. Ich denke in dem Zusammenhang an den Apostel Paulus, der sich auch die Frage stellen musste, mit welcher Einstellung er zum Gottesdienst in Korinth gehen wollte. In 2. Korinther 10, Vers 1 und 2 schreibt er: Ich selbst aber, Paulus, ermahne euch bei der Sanftmut und Güte Christi, der ich in eurer Gegenwart unterwürfig sein soll, aber mutig, wenn ich fern von euch bin. Ich bitte aber, dass ihr mich nicht zwingt, wenn ich bei euch bin, mutig zu sein und die Kühnheit zu gebrauchen, mit der ich gegen einige vorzugehen gedenke, die unseren Wandel nur fleischlich halten. Es war Paulus wichtig, sanftmütig zu bleiben. Auch dann, wenn er wichtige und schwierige Themen anzusprechen hatte. Und deshalb bat er die Christen in Korinth darum, ihn nicht zum Zorn zu reizen. Wir sollen ja schließlich zornfern sein, haben wir ja auch schon gelernt. Er, der tatsächlich mit Autorität in die Gemeinde gehen konnte, wollte sich gerne zügeln, um in Liebe mit den Geschwistern zu reden. Obwohl er die Christen in Korinth offensichtlich auch tadeln musste. In 1. Korinther 4, Vers 18 bis 21, da schreibt er sogar: Es haben sich einige aufgebläht, als würde ich nicht zu euch kommen. Ich werde aber, wenn der Herr will, recht bald zu euch kommen und nicht die Worte der Aufgeblasenen kennenlernen, sondern ihre Kraft. Denn das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Was wollt ihr? Soll ich mit dem Stock zu euch kommen oder mit Liebe und sanftmütigem Geist? Deutlich, ne? Ihr könnt mir glauben, dass ich in den vergangenen Jahren immer mal wieder Momente hatte, in denen ich mir genau dieselbe Frage gestellt habe. Genau dasselbe wie Paulus. Soll ich mit dem Stock zu euch kommen oder mit Liebe und sanftmütigem Geist? Und ihr wisst, dass ich mich in der Regel immer und immer wieder für die Liebe und den sanftmütigen Geist entscheide. Obwohl vielleicht manchmal auch mal so ein verbaler Stock dran wäre. Trotzdem wünsche ich mir, dass wir alle es lernen, in unserem Umgang miteinander und auch in unserem gemeinsamen Gottesdienst den sanftmütigen Geist zu wählen und den Stock zur Seite zu legen. Jede Woche, wenn wir uns hier zum Gottesdienst versammeln, verkündigen wir Jesus auf viele verschiedene Arten. Wir tun das durch unsere Musik, Wir tun es, wenn wir sein Werk in unserem Leben bezeugen, im Zeugnis teilen. Und wir tun es, wenn wir die Heilige Schrift lehren. Und gleichzeitig haben wir alle aber auch in unserem Alltag zahlreiche Gelegenheiten, Gott zu dienen und Jesus zu verkünden. Nämlich dann, wenn wir Menschen begegnen, die unser Leben beobachten und uns nach dem Grund für unsere Hoffnung fragen. Petrus gibt uns in 1. Petrus 3 eine sehr klare Anweisung, wie wir die Sanftmut in unsere Verkündigung einfließen lassen sollen. In 1. Petrus 3, Vers 14 bis 17 schreibt er: Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Gottesfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Ein Sprichwort sagt, mit einem Löffel Honig fängt man mehr Fliegen als mit einem Fass voll Essig. Ich konnte nicht rausfinden, woher das Sprichwort ursprünglich kommt. Es muss wohl schon ziemlich alt sein. Aber das Konzept, das dahinter steht, trifft genau den Kern dessen, was Petrus hier beschreibt. Es gibt mindestens zwei Gründe, Jesus mit Sanftmut zu verkünden. Der erste ist, dass es viel effektiver ist als die Alternative. Das trifft den Punkt, den ich vorhin bereits angesprochen habe. Denkt an solche Prediger, die ihre Botschaft ohne jede Sanftmut weitergeben. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr alle schon mal irgendwann mit einem solchen Prediger in Kontakt gekommen seid. Ganz egal, ob auf der Straße oder in der Gemeinde. Und ich denke, ihr habt euch dabei nicht von der Botschaft angesprochen gefühlt, oder? Wenn euch aber jemand genau dieselbe Botschaft mit Liebe und Sanftmut weitergibt, dann hat das eine ganz andere Wirkung. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, den Petrus uns nennt. Wenn wir Jesus mit Sanftmut verkünden, schützen wir unser Gewissen und unseren Ruf. Wenn andere auf unsere Sanftmut mit Feindseligkeit reagieren, sind am Ende nämlich diejenigen, die gedemütigt werden. Natürlich kann letztlich nur Gott einen Menschen zu sich ziehen. Trotzdem kann die Art und Weise, wie wir das Evangelium verkünden, einen Einfluss auf die Reaktion der Menschen haben. König Salomo hat das in Sprüche 15, Vers 1 bis 4 folgendermaßen ausgedrückt. Er hat geschrieben: Eine linde Antwort stillt den Zorn, aber ein hartes Wort erregt Grimm. Der weisen Zunge bringt gute Erkenntnis, aber der toren Mund speit nur Torheit. Die Augen des Herrn sind an allen Orten, sie schauen auf Böse und Gute. Eine linde Zunge ist ein Baum des Lebens, aber eine lügenhafte bringt Herzeleid. Lind klingt komisch. Ich meine nicht den Baum, sondern lind ist einfach eher sanft. Wir können entweder eine sanfte Zunge haben und ein Baum des Lebens sein, oder wir können harte Worte benutzen, die Grimm erregen. Für welches davon wir uns entscheiden sollen, dürfte klar sein, oder? Ich betone nochmal, dass das nicht heißt, dass wir in irgendeiner Weise die Wahrheit verwässern sollen. Wir sollen auch nicht die schrecklichen Konsequenzen verschweigen, die es mit sich bringt, wenn man sein Leben nicht Jesus anvertraut. Denn wie jeder Aspekt der Frucht des Geistes ist auch die Sanftmut in erster Linie darauf bedacht, was für andere das Beste ist. Und sicherlich tun wir niemandem einen Gefallen, wenn wir nicht ehrlich über die Folgen der Sünde und die daraus resultierende Trennung von Gott sprechen. Aber wir müssen sicherstellen, dass wir all das in Sanftmut tun. Auch wenn es uns wie ein Widerspruch erscheinen mag, Sanftmut erfordert in Wirklichkeit große Kraft. Sie ist das perfekte Gleichgewicht von Stärke und Sanftheit. Die maximal 55 Kilogramm schweren Jockeys, die bei einem Pferderennen ihre 500 Kilogramm schweren Pferde unter Kontrolle halten müssen, die können das sicherlich bezeugen. Es erfordert viel Kraft, ein starkes Pferd auf der Bahn zu halten. Aber wenn das gelingt, ist es für sie die Mühe wert. Und das Gleiche gilt für uns Christen. Sanftmütig zu sein erfordert eine Menge Kraft. Es erfordert Willenskraft, sanft mit Gottes Wort umzugehen. Es erfordert Kraft, gestrauchelte Geschwister mit Sanftheit wiederherzustellen, anstatt sie zu verurteilen. Verurteilen ist immer leichter, sollen wir aber nicht. Und es erfordert Kraft, unsere Gegner mit Sanftheit zu behandeln und Jesus mit Sanftheit zu verkünden. Aber wie es bei der gesamten Frucht des Geistes ist, so gilt es auch hier, dass es letztlich Gott ist, der uns die Kraft dafür schenkt. Das ist der Grund, weshalb Paulus in Epheser 6, Vers 10 schreibt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Die Stärke, die wir zur Sanftheit brauchen, bekommen wir von Gott, wenn wir ein Leben am Weinstock führen und die Frucht des Geistes in uns reifen lassen. Als Himmelsbürger soll man uns an unserer Liebe erkennen. Freude soll aus uns heraussprudeln. Wahrhafter und vollkommener Friede soll in uns herrschen. Unsere Geduld soll sich in echter Zornesferne niederschlagen. Unsere Freundlichkeit soll ohne Erwartung anderen dienen. Unsere Güte soll durch wahre Rechtschaffenheit zum Ausdruck kommen. Unsere Treue soll sich auf echten Glauben gründen. Und Sanftmut soll unsere Kraft zügeln. Denn aus diesem Grund werden wir in Jakobus 3, Vers 13 aufgefordert, wer ist weise und klug unter euch, der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Amen.